Auch ich grüße alle herzlichst in dem teuren Namen unseres Herrn, wünsche uns Gottes reichen Segen. Wir sind ja wieder von nah und fern zusammengekommen, um Gottes Wort zu hören, im Original zu hören, ohne Deutung, ohne eigene Meinung, einfach so, wie es geschrieben steht. Denn Gottes Wort kehrt nicht leer zurück, sondern richtet aus, wozu es gesandt wurde. Wir haben Anrufe bekommen aus vielen Ländern. Bruder Daniel aus Kapstadt, Bruder Motika aus Johannesburg, Dr. Mbie aus dem Kongo, Bruder Barrier, Bruder Genton, Bruder Wallström, von überall lassen Brüder grüßen, Bruder Nyagi aus Nairobi. Wir sind in der Tat mit allen innig verbunden und freuen uns, dass Gottes Wort gehört, aufgenommen und geglaubt wird. Dann haben wir heute sicher Besuch zum ersten Mal in unserer Mitte, einen Bruder aus Brasilien, eine Schwester aus Chile und sicherlich Freunde aus Schweden. Und ich möchte, dass alle, die zum ersten Mal hier sind, aufstehen, damit wir sie besonders herzlich willkommen heißen können. Dort ist unsere Schwester, dort sind einige Geschwister. Seid ihr aus Schweden? Ihr seid aus Schweden. Gott segne euch besonders. Gott segne die Schwester aus Chile. Gott segne unser Bruder aus Belgique. Bienvenue ici. Sehr schön. Hier noch eine Schwester. Und das ist unser Bruder aus dem Amazonasgebiet, aus Brasilien. Den werden wir morgen nach vorne rufen, dass die ganze Gemeinde ihn dann sieht und auch ein kurzes Zeugnis hört. Dann haben wir dort unsere Schwester. Gott segne dich in unserer Mitte ganz besonders. Dort ein Bruder, Gott segne dich. Hier noch eine Schwester. Wir sind einfach dankbar für euch alle, die ihr kommen könnt. Noch ist Gnadenzeit und noch haben wir die Möglichkeit, das Wort des Herrn zu hören, im Original zu hören. Vielleicht als erstes, dass wir auch von hier aus alle grüßen, weltweit grüßen. Einige sind nicht aufgestanden, die auch zum ersten Mal hier sind. Wir werden keinen Namen nennen, macht euch keine Sorgen. Wir sind einfach froh und Gott dankbar, dass wir ungestört zusammenkommen dürfen, das herrliche, ewig bleibende Wort Gottes zu hören. Dann haben wir Grüße von Bruder Zwicker aus Israel. Er war unser Führer während der Reise durch Israel. Wir haben in der Tat eine sehr schöne Reise gehabt. Und Bruder Zwicker rief an und sagte am Schluss unter Tränen: Bruder Frank, wenn ihr im nächsten Jahr kommt, dann möchte ich euer Reiseführer sein. Und dann fügte er hinzu: Die Predigten am Abend geben mir so viel. Dann fing er tatsächlich an zu schluchzen und freute sich dass Gottes Wort ihn anspricht und auch bei ihm nicht leer zurückkommt. Auch ihn grüßen wir herzlich und all unsere Freunde in Israel und in der ganzen Welt. Nur ganz kurz, was die Reise betrifft. Wir waren ja genau 50 Personen. Es war harmonisch und wir hatten zwei Schwierigkeiten direkt am Anfang. Eine in Frankfurt, als Bruder Kramer, der hier vorne sitzt, einchecken wollte, bekam er die Absage, Sie haben kein Visum, Sie können nicht fliegen. Um es kurz zu machen, wir haben alle gewartet und siehe da, endlich hatte ich ihn an der Strippe und sagte einfach, geh von dem Schalter, einige Schalter weiter, bedanke dich bei dem ersten Schalter und geh dann zu dem nächsten und hol deine Bordkarte und siehe da, er ging hin und bekam die Bordkarte und flog mit uns nach Israel. Ihr alle wisst, in unserem Lande ist es so, alle, die vor 1928 geboren sind, müssen wegen unserer Vergangenheit im Dritten Reich durch ein Sieb gehen, ehe sie nach Israel einreisen können. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Das Schlimmste war natürlich in Israel, in Tel Aviv, als eine Schwester, ist sie heute hier? Ist die Schwester aus Luxemburg heute hier? Heute ist sie nicht hier. Aber sie hatte keinen Reisepass und keinen Personalausweis. Und wir landeten in Tel Aviv und sie kam und kam nicht, bis ich dann mit Sondererlaubnis zurückging in den Zollbereich und siehe da, sie saß traurig auf einer Bank und ich ging dann zu den Leuten im Zollgebiet und fragte, was denn ist, ja, wie kommt es, dass eine Frau einreisen konnte, die aus Burundi stammt und noch nicht mal einen Pass, geschweige ein Visum hat. Wie war das überhaupt möglich? Um es kurz zu machen, Innenministerium eingeschaltet, alles, was man eigentlich so machen muss in einem derartigen Fall. Und die Obersten kamen und sagten, es geht wirklich nicht. Die Dame muss mit dem nächsten Flug zurück. Sie muss das Land verlassen. Und wie es mir so manchmal vom Herrn geschenkt wird, es kam über meine Lippen, werte Damen und Herren, das wäre das erste Mal, dass der Gott Israels mich im Stich lässt. Und wir schauten einander an und die Dame, die mir gegenüber saß, schaute mich dann an und sagte, haben Sie 140 Schekel? Ich sagte, die habe ich. Und das war der Preis für das Visum und sie bekam das Visum und durfte einreisen. Und anschließend habe ich es gehört, noch nie ist es vorgekommen und wird auch nie wieder vorkommen. Ich sagte, das ist mir recht, danke, und habe mich dann verabschiedet. Gott ist noch immer auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Er macht einen Weg, wo gar kein Weg ist. Wir haben das ja auch vor kurzem in Südamerika erlebt. wie Gott nach vielen, vielen Jahren Gnade geschenkt hat, wirklich Gnade geschenkt hat. Und wir freuen uns mit allen mit, die Gnade bei Gott finden und in dieser letzten Zeit die wahre göttliche Botschaft hören und glauben können, wie die Schrift es sagt. Dann haben wir nur kurz die Bemerkung, die ich schon hier und da gemacht habe, auch am letzten Sonntag in Zürich, als wir am Toten Meer entlang fuhren, war ich betrübt wie noch nie in Israel. Und man konnte die großen Flächen sehen, die kein Wasser mehr hatten. Das Tote Meer war so weit zurückgegangen, dass es einfach ein trauriger Anblick war. Und ich konnte damit nicht fertig werden und dachte bei mir selber, warum muss das denn gerade in Israel und dann noch mit dem Toten Meer geschehen? Und als ich dann in die Hotelpension zurückkam, ja, dann las ich Hesekiel 47 und in Vers 11 steht von den Lachen und von den Tümpeln, die nicht gesund werden, sondern zur Salzgewinnung bleiben werden. Und dann wurde ich innerlich froh. Ich habe mir dann die Daten aufgeschrieben. Ihr könnt es nachlesen, Hesekiel 47. Dort stehen die Einzelheiten, was geschehen wird, wenn der Tempel gebaut, wenn der Herr die göttliche Ordnung wiederherstellt und wenn die Quelle aus dem Tempel hervorströmt und sich dann in das Tote Meer ergießen wird. Ich habe hier die Daten. Das Tote Meer, 55 Kilometer lang, 16 Kilometer breit. Aber hört jetzt gut zu. Bis 1930 hatte es noch 1050 Quadratkilometer und jetzt hat es 600 Quadratkilometer. Um 25 Meter gesunken. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie betrübt ich war. Aber als ich dann las, dass das Tote Meer lebendig werden wird und dass der Fischreichtum so sein wird wie in dem großen Meer und dann, dass die Tümpel und die Wasserlachen, die in dem Gebiet liegen, das jetzt nicht mehr in dem Hauptbecken des Toten Meeres ist, dass einerseits das Meer gesund wird, Fischreichtum haben wird und 300 Meter weiter oder 800 Meter weiter bleiben die Tümpel salzig, damit Salz noch gewonnen werden kann. Und dann dachte ich bei mir selber, mein Gott, wenn das jetzt schon so ist, wie es sein wird, wenn der Strom aus dem Tempel hervorfließt, wie nahe muss dann die Wiederkunft des Herrn sein. Amen. Brüder und Schwestern, es gibt Momente in unserem Leben, wo Gott direkt mit uns spricht und uns sein Wort vor Augen führt und uns wissen lässt, wenn ihr sehen werdet, dass dies alles geschieht, ob nun in Matthäus 24, Markus 13, ob in Lukas 21, ob in 1. Thessalonicher 4, ob in 2. Thessalonicher 3, ganz gleich, wo die Endzeit beschrieben wird, ob 2. Petrus 3 und ob wir bis zur Offenbarung gehen, wir sehen tatsächlich, wie sich biblische Prophetie in unserer Zeit vor unseren Augen erfüllt. Wenn wir dann auf das Weltgeschehen schauen, nach Rom schauen, ich werde morgen früh die Schlagzeile mitbringen, die Welt aus der Sicht Roms. Es ist wirklich unbedeutend, wie eine Wahl hier oder da, wie ein Referendum ausfällt. Alles läuft bereits auf Hochtouren. Kein Mensch braucht zu warten, bis sich die Bürger eines Landes entscheiden. Die Entscheidungen sind längst gefallen und alles geht nach Plan, ungeachtet dessen, wie ein Referendum ausfällt. Das haben sogar führende Politiker jetzt nach der Wahl in Frankreich und in den Niederlanden gesagt: Seid unbesorgt, die Agenda geht so weiter. Und das wissen wir alle. Also macht euch keine Sorgen, wir sind in der Tat am Ende der Endzeit und alle Welt wird vereint. Es gibt wirklich nur einen Punkt auf Erden, nur eine einzige Welthauptstadt, wo Religion und wo Politik zusammengefasst wird. Und als ich nachlas, dass Papst Benedikt XVI 174 Diplomaten aus aller Welt empfangen hat, und man stelle sich nicht vor, welch ein Applaus ihm zuteil wurde, ehe er diese Diplomaten aus 174 Ländern adressierte. Alles ist einfach da und man merkt, zu wem die Leute aufschauen, wer diese große Person ist, auf die alle warten. Und es wird in der Tat offenbar. Doch nun zu unserem Thema an diesem Wochenende. Es geht um den Ruf Gottes. Um den Ruf Gottes, zuerst um den Gnadenruf, um die Herausrufung aus Welt und Sünde, aus Unglauben, aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Und dann geht es um die Herausrufung derer, die schon gläubig geworden sind. Lasst mich dazu ein paar Bibelstellen lesen. Die erste aus dem Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40, das uns allen sehr, sehr bekannte Wort, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Vers 3, horch, ein Ruf erschallt, merkt euch das Wort Ruf, horch, ein Ruf erschallt in der Wüste, bahnet dem Herrn einen Weg, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Vers 6, horch, eine Stimme erschallt, rufe, da fragte ich, was soll ich rufen? Und dann gehen wir direkt zu Matthäus, dem ersten Kapitel, wo dieser Gottesmann auftrat, um dem Herrn den Weg zu bahnen, das Hohe zu erniedrigen, das Niedrige zu erhöhen, wie im Propheten Jesaja geschrieben steht. Matthäus 3, Vers 3. Matthäus 3, Vers 3. Und merkt euch, wie direkt das Wort Gottes ist. Dieser ist nämlich der Mann, auf den sich das Wort des Propheten Jesaja bezieht. Es konnte kein anderer sein. Dieser nämlich ist der Mann, auf den sich das Wort des Propheten Jesaja bezieht. Wie oft haben wir es gesagt, das Neue Testament beginnt auf übernatürliche Weise mit Erfüllung der biblischen Prophetie aus dem Alten Testament. Wir haben es besonders im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel, dass uns das übernatürliche Wirken Gottes von Anfang an bezeugt wurde. Lukas 1 von Vers 1. Weil bekanntlich schon viele unternommen haben, einen Bericht über die Begebenheiten, die sich unter uns erfüllt haben. Merkt euch das Wort erfüllt haben, so abzufassen, wie die Männer sie uns überliefert haben, die von Anbeginn an Augenzeugen und Diener des Wortes sind. Jetzt, schreibt Lukas, habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allen Tatsachen von den Anfängen an sorgfältig nachgegangen bin, alles für dich, hochedler Theophilus, in richtiger Reihenfolge aufzuzeigen, damit du dich von der Zuverlässigkeit der Nachrichten, in denen du unterwiesen worden bist, überzeugen kannst. Das brauchen wir. Wir brauchen eine Beweisführung, die uns überzeugt. Und wir sehen, wenn wir direkt weiterlesen, dann führt Lukas aus, wie der Engel Gabriel zu Zacharias kam, wie die Ankündigung der Geburt dessen gemacht wurde, der dem Herrn vorausgehen würde, in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden. Das war ein Teil der Verheißung aus dem Propheten Malachi. Und so haben wir hier die Beweisführung im Worte Gottes. Und wir können uns anhand des Wortes von allem überzeugen. Und wir wagen nicht zu glauben, was nicht geschrieben steht. Wir glauben und sind überzeugt durch das Wort Gottes, indem wir die biblische Prophetie mit der Erfüllung vergleichen. Und das ist eine Überzeugung, wo kein Mensch mehr nachhelfen braucht. Das ist ein für alle Mal Ja und Amen. So hat Gott es gesagt und so ist es geschehen. Dann haben wir hier die Ankündigung unseres Erlösers ebenfalls in Lukas 1 von Vers 26. Dann haben wir den Lobpreis, der Maria meine Seele erhebt den Herrn, Lukas 1, Vers 46. Und wir haben die Wiedergabe dessen, was Zacharias als Lobpreis darbrachte, Lukas 1, Vers 67. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt und sprach die prophetischen Worte aus: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk gnädig angesehen und ihm eine Erlösung geschaffen und hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Jetzt kommt in Vers 79, Moment, in Vers 70, so hat er es durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her verheißen. Ich lese es nur, um uns zu zeigen, oder deswegen, um uns zu zeigen, der Aufbau, wie Gott Verheißungen gegeben hat und wie er über seinem Worte wachte, um dann alles zur Erfüllung zu bringen. Gehen wir zurück zu Matthäus, dem 11. Kapitel. Hier hat unser Herr selbst bestätigt, und noch einmal finden wir die Redewendung, denn dieser ist es. Das ist sehr wichtig. Es konnte kein anderer sein. Nur der, den Gott verheißen, den Gott angekündigt hat, nur er konnte es sein, auch als Vorläufer, und er war es auch. Matthäus, 11. Kapitel, Vers 10. Denn dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg vor dir her bereiten soll. Jetzt haben wir beide Bibelstellen, die aus dem Propheten Jesaja, die aus dem Propheten Malachi zusammengefasst, und beide Male steht: Dieser ist es. Das ist der Mann, den Gott gesandt hat und von dem dann im Johannesevangelium im 1. Kapitel geschrieben steht, dass alle durch ihn zum Glauben kommen sollten. Johannesevangelium, 1. Kapitel, Vers 6 und 7. Es trat ein Mann auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam, nicht ein anderer, dieser, wieder, er ist es. Dieser kam, um Zeugnis abzulegen, Zeugnis von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Wenn es ein verheißener Prophet ist, dann ist es kein anderer, dann ist er es. Dieser ist es, auf den sich das Wort des Propheten Jesaja bezieht. Dieser ist es, auf den sich das Wort des Propheten Malachi bezieht. Dieser ist es, ein Mann von Gott gesandt mit dem Worte Gottes für die Zeit am Anfang, als die Brücke vom Alten zum Neuen Testament geschlagen werden sollte. Und es erfüllte sich, was in Lukas 16,16 geschrieben steht: Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes, und von da an ist das Reich Gottes verkündigt worden. Im Johannesevangelium, im 1. Kapitel, in Vers 16 lesen wir mit Bezug auf unseren Herrn: Aus seiner Fülle haben wir ja alle empfangen, und zwar Gnade über Gnade. In Vers 17 die Betonung: Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Und nicht nur gekommen, sind durch ihn Realität geworden. Brüder und Schwestern, so wie Lukas geschrieben hat, dass es Dinge sind, die uns überzeugen, von der Schrift her überzeugen. Und das brauchen wir in unserer Zeit. Es genügt nicht, dass wir sagen, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Es muss so werden. Es muss so werden. Und wenn wir dann im 2. Petrus im 1. Kapitel lesen, das Wort, das prophetische Wort leuchtet wie ein Licht an dunklem Ort. Es geht einfach jetzt darum, und ich bitte es oder bitte alle darum, es anzunehmen. Es geht darum, die Verheißungen, die Gott in seinem Worte für die Endzeit gegeben hat, dass wir sie glauben, dass wir sie aufnehmen und dass wir sie erleben. Wir haben es wiederholt betont, so wie Gott Israel aus allen Völkern und Sprachen am Ende der Tage gemäß den Verheißungen der Schrift in das Land der Verheißung zurückgebracht hat. Sie müssen da sein. Sie müssen da sein, wo die Verheißungen Erfüllung finden werden. Sie können nicht in New York bleiben oder in Washington oder irgendwo in Paris oder Berlin. Das geht nicht. Sie müssen da sein, wo Gott Heilsgeschichte mit ihnen machen wird. Da, wo die beiden Propheten auftreten werden, wie die Heilige Schrift es in Sacharja 4 und Offenbarung, dem 11. Kapitel sagt. Jetzt kommen wir zu dem Ruf. Schon erwähnt worden, der erste Ruf ist, kommet her zu mir all, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Es ist der Ruf aus der Welt heraus, um gerettet zu werden. Der Ruf zur Buße. Wenn wir dazu noch auch aus den Evangelien lesen und dann zur Apostelgeschichte übergehen. Johannes hat den Ruf gegeben. Er hat aber auch getauft. Nämlich alle, die glaubten, ließen sich taufen. Auch mit der Taufe des Johannes. Der Ungehorsam und die eigenen Wege hören mit dem Moment auf, wo der Ruf Gottes in unser Leben hineinkommt. Das müssen wir einfach so akzeptieren. Gott kann uns nicht auf unseren Wegen, die ja alle im Irrtum verlaufen, bis ans Ende begleiten. Er kann uns nur begleiten auf seinem Wege und nur in seinem Worte. Und nur sein Wort ist die Wahrheit. Wenn wir manchmal Bruder Brenham erwähnen, dann nicht, weil wir es möchten, weil wir Lust dazu hätten, aber wir müssen es um der Wahrheit willen einfach sagen, und das müsst ihr mir jetzt auch abnehmen. Ich habe doch aus persönlicher Kenntnis die großen Männer von Oral Roberts über T.L. Osborne, über Tommy Hicks, über Cirillo, wer sie alle sind, über Du Plessis, wer sie alle sein mögen, über Shekarian und Gordon Lindsay und wer sie alle waren. Ich war auch zum Teil ihr Übersetzer, war doch in den internationalen Versammlungen. Ich war mit Du Plessis in Rom 1964, zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils. Hab doch direkt Informationen über das, was Kardinal Konstantin Beer, der deutsche Kardinal, der dort das Sagen hatte, den Leitspruch, sprechen wir die Sprache unserer getrennten Brüder, damit sie uns verstehen. Und das war es dann auch. Die Sprache war dann so protestantisch ausgerichtet, dass alle gehört haben. Ich habe doch Kenntnis von all den Dingen. Und das aus den 50er und dann aus den 60er Jahren. Es gab wirklich keinen von ihnen, der den Anspruch gestellt hätte, eine direkte göttliche Berufung empfangen zu haben. Es gab keinen unter ihnen, der Tag und Stunde, Monat und Jahr hätte benennen können, wo er vom Herrn selber berufen und dann gesandt worden wäre. Und auch hier müssen wir einfach der Wahrheit die Ehre geben und sagen, 1946 hatte noch kein Mensch eine Ahnung von irgendeiner Pfingstbewegung, auch wenn sie schon 1906 zum ersten Durchbruch kam. Kleine Gemeinden hier und abgelehnte Gemeinschaften in der ganzen Welt. Aber dann kam der Moment, dass Gott Bruder Branham den Auftrag gab und dass ihm gesagt wurde, ich werde mit dir sein und deinem Gebet wird nichts widerstehen können, auch der Krebs nicht. Man muss das einmal so in den Einzelheiten nachvollziehen. Es gibt keinen Menschen, der tun könnte, was im Dienste Bruder Branhams geschah, es sei denn, Gott hat es getan. So lesen wir schon, niemand kann tun, was du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Aber mit einer göttlichen Sendung ist eine Verantwortung vor Gott verbunden. Und wenn wir heute an dieser Stätte sagen, dieser Mann war es, dann können wir damit vor Gott bestehen. Wir können damit vor Gott bestehen. Und der erste Punkt ist folgender. Der Mann, der die Herausrufung geben muss, darf selber in keinem Verein sein. Er muss außerhalb jeder Denomination stehen, um den Ruf an alle ergehen zu lassen, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Und sind wir ganz ehrlich, alle anderen sind in ihrer traditionellen Lehre geblieben, ob es Trinität ist, ob es trinitarische Taufe ist oder all die anderen Punkte. Sie sind so geblieben, wie sie vorher waren. Aber die Botschaft Gottes lautet, dass alles wieder in den ursprünglichen Stand zurückversetzt werden würde vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Es musste einen Mann Gottes geben, der den Mut hatte, das Wort zu verkündigen. Ja, Mut, er war beauftragt. Und dann muss es geschehen, dann haben wir keine eigene Wahl mehr. Aber jetzt liegen mir noch zwei, drei Punkte auf der Seele und auf dem Herzen. Es ist nicht gut, wenn wir zum Beispiel beanstanden, was in den Großkirchen mit der Bibel nicht übereinstimmt, wenn wir innerhalb der Botschaft alles durchgehen lassen, was auch nicht mit der Bibel übereinstimmt. Man muss nur einen einzigen Maßstab haben und ihn anlegen. Alles andere sind Kompromisse und die brauchen wir nicht. Dafür sind wir nicht geeignet. Wenn zum Beispiel innerhalb der Kirchengeschichte in den ersten 400 Jahren eine Lehre über Gott erfunden wurde, dass Gott von Ewigkeit her als Personen existiert, als drei für sich selbstständige Personen. Und wenn dann noch eine Formulierung dazu verwendet wird, der dreieinige Gott, dann haben wir das Recht und die Pflicht, die Heilige Schrift zu durchforschen, ob je ein Prophet, ob je ein Apostel, ob es im Alten oder Neuen Testament auch nur ein einziges Mal so geschrieben steht, wie es in den Konzilsbeschlüssen gefasst wurde. Es steht eben nicht, es steht eben immer nur ihm, dem alleinigen Gott, dem einzigen Gott. Und dieser eine Gott hat sich uns als Vater im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart. Aber ich kann euch morgen die beiden großen Katechismusse mitbringen in Deutsch und in Amerikanisch, die verfasst wurden und wie alles biblisch dekoriert wird, obwohl es völlig unbiblisch ist. Und hier beginnt die Täuschung, hier beginnt der Betrug. Man kann nicht einfach sagen, dass es so ist, wenn die Bibel kein Zeugnis davon ablegt. Nur ein paar Beispiele. Wenn zum Beispiel gesagt wird, dass Maria ewige Jungfrau bleibt und dass die Gebete an die Jungfrau gerichtet werden, was mache ich dann mit Matthäus 1, den beiden letzten Versen? Und Josef verkehrte nicht mit ihr, bis sie ihren erstgeborenen Sohn, gezeugten Sohn geboren hat. Was mache ich damit? Was mache ich mit der Bibelstelle? Seine Brüder sind hier, vier werden mit Namen genannt. Und seine Schwestern wohnen unter uns. Was mache ich mit Galater 1 und der Bruder des Herrn, Jakobus? Was mache ich mit all den Bibelstellen? Dann kommt noch hinzu, wenn gesagt wird, dass sie gen Himmel gefahren ist. Ja, was mache ich dann mit Johannes 3, Vers 13? Und niemand ist in den Himmel hinaufgefahren, als der eine, der vom Himmel herabgekommen ist. Was mache ich mit all den Bibelstellen, die doch klar genug sind? Seht, Brüder und Schwestern, man kann bestimmte Dinge dekorieren. Man kann sie als biblisch hinstellen. Sie müssen aber noch lange nicht biblisch sein. Wenn die Heilige Schrift darüber spricht, dass Jesus Christus der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist, wenn geschrieben steht im Psalm 22, du hast mich der Mutter gelegt in den Schoß, wenn im Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 17 geschrieben steht, gehe hin, sage es meinen Brüdern, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Dann müssen wir zurückgehen zu Matthäus Evangelium, als gesagt wurde, deine Mutter und deine Brüder sind hier, die wollen mit dir sprechen. Und dann wendet sich unser Herr an die Zuhörerschaft und sagt, alle, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, das sind meine Brüder, meine Mutter und so weiter. Man sieht doch, wie die Heilige Schrift wirklich über jeden Punkt Auskunft gibt. Auf der anderen Seite schauen wir jetzt zu, wie die ganze Welt eingenommen wird, wie keiner mehr protestiert, wie alle alles hinnehmen und wer sich, wie unser Bruder Daniel ja dafür sorgt, dass wir mit all der Information fast täglich versorgt werden, mit allem, was vor sich geht, alle stimmen zu. Die anglikanische Kirche hat zugestimmt. Die orthodoxe Kirche hat zugestimmt. Alle stimmen zu. Und man höre und staune zum 18. Mai. Das war der Geburtstag des letzten Papstes. Da wäre er 85 geworden. Dann hat man in Jerusalem beschlossen, eine Sonderbriefmarke mit seinem Bild an der Klagemauer zu veröffentlichen, um einfach zu zeigen, dass hier kein Widerstand mehr ist und dass uns nichts mehr trennt. Brüder und Schwestern, es ist soweit, denn ganz am Ende wird erfüllt werden, jetzt ist Friede, jetzt ist keine Gefahr. Und seid einmal ehrlich, wenn Bruder Brenhem nicht gesandt worden wäre, dann hätten wir alle die Schrift überhaupt nicht durchforscht. Wir wären gar nicht aufmerksam gemacht worden auf den prophetischen Teil, der so wichtig ist für unsere Zeit. Deshalb danken wir Gott, dass er es so geführt hat. Und man kann nicht einfach sagen, 500 Evangelisten waren es. Man muss einfach sagen, nein, dieser Mann war der Mann von Gott gesandt mit der göttlichen Botschaft, um uns zum Wort zurückzuführen. Damit können wir vor Gott bestehen. Amen. Damit können wir vor Gott bestehen. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Gedanken, nämlich die Herausrufung. Sagt mir, weshalb steht in Matthäus 25 von dem Weckruf zur Mitternachtszeit. Das ist dann nicht mehr der Ruf aus Welt und Sünde, um gläubig zu werden. Nicht mehr der Ruf, bekehret euch, tut Buße und lasst euch taufen. Das ist der Ruf, der an die Jungfrauen ergeht. Und die Jungfrauen sind schon gläubig. Sie sind rein, sie sind unberührt. An sie ergeht dann der Ruf zur Mitternachtsstunde. Siehe, der Bräutigam kommt. Nicht tut Buße, bekehret euch, sondern ihr Bekehrten, ihr, die Buße getan habt, ihr, die wiedergeboren seid, ihr, die meint, vom Geist Gottes geleitet zu werden, jetzt ergeht der Ruf an euch. Und dann kommt Offenbarung 2 und 3 zum Tragen. In jeder Botschaft wird am Ende gesagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also zu den Gläubigen spricht Gott, denn sie müssen herausgerufen werden. Und man kann hier von Bibelstelle zu Bibelstelle gehen und wir sehen die Zusammenhänge. Und glaubt es mir, vor 50 Jahren hätte es kein Mensch gesehen, war gar nicht nötig. Das war noch nicht die Abendzeit, noch nicht die Mitternachtsstunde. Wenn Gott sagt, zur Abendzeit wird es Licht werden, dann ist es Licht geworden am Tage des Heils, wenn der zu Ende geht, wenn der Abend kommen würde. Und wir denken auch an Lukas 24. Herr, bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden. Es ist Abend geworden am Tage des Heils. Und Gott hat es Licht werden lassen, indem das prophetische Wort auf den Leuchter gestellt wurde. Unsere Aufmerksamkeit ist auf das gerichtet worden, was Gott für diese Zeit bestimmt hat. Und auch das müsst ihr uns abnehmen, so wie Lukas den Dingen nachgegangen ist, von Anfang an sich überzeugt hat, anhand der Schrift überzeugt hat. Das haben wir auch gemacht. Wir haben nicht einfach geglaubt mit zugemachten Augen. Wir haben die Schrift durchforscht. Wir sind den Dingen nachgegangen. Die Schrift hat uns überzeugt. Gott hat uns überzeugt. Nicht ein Mensch. Wir laufen doch keine Menschen nach und sagen, das war der Mann Gottes. Wir tun es, wie Lukas geschrieben hat. Wir sind all den Dingen von Anfang an nachgegangen. Und siehe da, es ist so. Und da können wir Gott nur von Herzen danken. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wir glauben biblisch. Und das Wort Gottes hat uns überzeugt von der Richtigkeit dessen, was in unserer Zeit geschieht. Was überzeugt uns? Irgendeine Deutung? Nein. Sondern, wie unser Herr selber sagte, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dadurch werden wir überzeugt. Vorher überzeugt uns der Geist von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. So steht es geschrieben. Aber dann kommt der Geist über uns und wir hören, was der Geist den Gemeinden durch die göttliche Botschaft des Wortes zu sagen hat. Lass es mich noch einmal betonen. Ich habe von Anfang an, von 1958, als ich die ersten Predigten zugeschickt bekam aus den USA, mich hingesetzt und habe sie gehört. Aber ich habe durchforscht. Ich habe immer geforscht und geforscht und geforscht. Bin der Bibel nachgegangen, habe Altes und Neues Testament durchforscht. Und dann kam große Freude auf, weil die Überzeugung ja nicht in der Predigt lag, sondern der Geist Gottes überzeugte aufgrund des Wortes Gottes. Und das ist, was uns von allen unterscheidet, auch von denen, die den Anspruch stellen, die göttliche Botschaft, das geoffenbarte Wort zu glauben. Sagt mir, worin besteht der Unterschied, dass die einen glauben, Maria sei in den Himmel gefahren, oder die anderen glauben, der Herr sei schon 1963 wiedergekommen, oder wie eine Denomination glaubt, 1914 wiedergekommen, oder wie die andere Denomination glaubt, im Jahre 1878 gekommen. Wir glauben alles nicht, es sei denn, die Heilige Schrift überzeugt uns. Und die Heilige Schrift überzeugt uns davon, dass wenn der Herr wirklich wiederkommt, dass wir dann nicht nur davon reden, sondern dass es ein Erlebnis ist, eine Handlung Gottes ist. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Und wenn dann ein Bruder sagt, die Gräber waren die toten Denominationen, aus denen wir hervorgegangen sind, dann musste ich die Frage stellen, wenn du zu denen gehörst, die aus den Gräbern der Denominationen hervorgekommen sind, dann sage mir, wer sind die Lebenden, die übrig bleiben? Habt ihr es verstanden? Ja. Wenn das schon diejenigen sind, die aus den Gräbern hervorkamen, ja, was ist dann mit denen, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn? Brüder und Schwestern, der Geist Gottes ist ein wahrhaftiger Geist und immer verbunden, verbunden, verbunden mit dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes verbindet uns mit der Realität des Erlebnisses. Und wir müssen es immer wieder sagen. Alles, was wir im Alten Testament an Verheißungen finden, erfüllen sich ja im Laufe des Neuen Testaments. Und die Bibelstellen, die wir gelesen haben, sagen es doch deutlich. Dieser ist es. Und warum war er es? Weil Lukas im Propheten Jesaja nachlesen konnte. Er hat gesehen, die Verheißung stimmt mit dem Dienst überein. Also, dieser ist es, auf den sich das Wort bezieht. Genauso mit der Stelle im Matthäus-Evangelium, dem 11. Kapitel, Vers 10. Dieser ist es. Warum ist er es? Weil in Malachi 3 geschrieben stand, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Dieser ist es, weil es hier geschrieben steht. Und hier ist die Erfüllung. Genauso ist es in unserer Zeit. Ich denke nicht daran, etwas zu glauben, es sei denn, ich kann es mit dem Alten und Neuen Testament belegen und die Beweisführung im Worte Gottes finden. Das ist eine Überzeugung, die kann uns kein Mensch und auch der Teufel selber nicht nehmen. Eine göttliche Überzeugung, Glaubensgewissheit aufgrund des Wortes Gottes. Also, es gibt für die wahrhaft Gläubigen den ersten Ruf, nämlich um gläubig zu werden. Der erste Ruf, wie Paulus es ausführt im Brief an die Korinther, wir mahnen euch an Christi statt, rufen euch zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Glaubet das Evangelium und das Wort vom Kreuz wird denen, die es glauben, zu Gottes Kraft, auch heute Abend. Das Wort muss geglaubt werden und dann wird es uns zu Gottes Kraft. Aber, wie schon erwähnt, dann kommt der zweite Ruf. Wer die 7 Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3 liest, wird feststellen, wie unterschiedlich die Gemeinden oder die Gemeindezeitalter waren und wie notwendig es war, dass Gott eine Botschaft der Korrektur gegeben hat, die dann gebracht wurde. Und das letzte Gemeindezeitalter ist ja am schlimmsten dran. Ihr sagt, ihr seid reich, bedürft überhaupt nichts und meint, ihr habt alles. Und dann spricht der Herr, ihr seid nackt und bloß. Und ich rate euch, dass ihr Augensalbe kauft, damit ihr sehend werdet. Brüder und Schwestern, wir möchten nicht betrogen aus der Zeit in die Ewigkeit gehen. Wir möchten den zweiten Ruf hören, glauben und in den Glaubensgehorsam hineingeführt werden, damit der Herr sein Wort an uns bestätigen und sein Werk mit der Gemeinde aus Gnaden zur Vollendung bringen kann. Der Herr hat eine Gemeinde, er hat die klugen Jungfrauen, er hat sein Volk, die seine Stimme hören und die er dann zu einer Buße leitet. Das ist dann die zweite Buße, nämlich Buße zu tun über allen Unglauben, über alle eigenen Wege, über alles, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Denn so ist es, wenn wir meinen, Kinder Gottes zu sein, glauben aber all die falschen Lehren, dann legen wir ein falsches Zeugnis ab. Zu dem wahrhaftigen Zeugnis gehört das wahrhaftige Wort. Und es darf keine Vermischung mehr sein bis ans Ende, sondern sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, dann will ich euch aufnehmen und ihr sollt mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Brüder und Schwestern, werte Freunde, an dieser Stätte können wir nicht mit lächelndem Gesicht etwas tun oder vorgeben, damit eine Stimmung aufkommt. Ich habe schon mit Bruder Mehnert Versammlungen erlebt, wo wir dann die Gelegenheit bekamen, vor dem Ende noch ein Zeugnis zu geben, wo sich Menschen in charismatischen Versammlungen wirklich bis ins Rasen hinein gesungen haben, bis man nicht mehr mitkommen konnte. So schnell wurde gesungen und die Bewegungen dazu getan. Brüder und Schwestern, Gott möchte eine Bewegung im tiefsten Inneren unserer Seele. Er möchte durch sein Wort und durch seinen Geist in unser Inneres hineindringen. Und das ist auch heute Abend der Wunsch unseres Gottes. Nicht nur zur Buße zu rufen, sondern die Gotteskinder zur göttlichen Heilsordnung zurückzurufen. Die Gläubigen, die bei der Entrückung dabei sein möchten, haben keine Wahl. Ihre Wahl ist schon getroffen. Ihr könnt nicht anders. Ihr glaubt, wie die Schrift gesagt hat, denn ihr seid vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt. Und hier noch ein Punkt. Wem es von Gott geoffenbart wird, der hat es im Herzen, nicht im Kopf. Da kommt keine Diskussion mehr. An Offenbarung kommt der Feind nicht heran. Offenbarung ist zwischen dir und deinem Gott. Der Feind kann sichten, das kann er. Aber nie kann er uns die Offenbarung nehmen. Unser Herr sprach zu Petrus, Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und wenn wir die Briefe an die Kolosser, an die Epheser lesen, wie Paulus von dem Geheimnis spricht, das verborgen geblieben war, und wenn wir dann noch zu dem Punkt zurückkommen dürfen, ehe wir schließen, dass wir in der Zeit leben, wo wirklich alles in den ursprünglichen Stand zurückgebracht werden muss. Das geht nicht anders. Wenn in Apostelgeschichte 3, Vers 21 von Jesus Christus, unserem Herrn, geschrieben steht, der Himmel muss ihn aufnehmen bis zu der Zeit der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner Propheten von Anfang an verkündigt hat, dann müssen wir das ernst nehmen. Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, wartet als Bräutigam im Himmel, bis die volle Wiedererstattung geschehen ist, bis die Braut herausgerufen, abgesondert und zubereitet worden ist. Und im Übrigen, wenn irgendjemand sagt, dass der Herr schon gekommen ist, dann haben wir die Warnung aus dem Munde unseres Herrn persönlich. Wenn man sagen wird, er ist in der Wüste, glaubt es nicht. Wenn man sagen wird, er ist in der Kammer, glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten aufgeht und zum Westen leuchtet, so wird seine Wiederkunft sein. In einem Augenblick wird's geschehen sein. Brüder und Schwestern, werte Freunde, heute werden wir uns bei unserem Gott dafür bedanken, dass er uns die Gnade geschenkt hat, vor Irrtum bewahrt geblieben zu sein. Wir sind nicht aus großem Irrtum gerufen worden, um in kleinen Irrtum wieder hineingebracht zu werden. Die Herausrufung geschieht ein für alle Mal. Wer einmal herausgerufen wurde, wird versiegelt mit dem Heiligen Geist, weil er das Wort der Wahrheit aufgenommen hat. Und der Feind kann sichten, er kann sieben, wie er will. Wir bleiben im Sieb, weil wir göttlicher Same sind. Oh, wie wunderbar ist unser Gott. Seid ihr froh darüber, dass wir sagen können, wie Lukas, wir sind all den Dingen von Anfang an nachgegangen. Wir haben die Schrift durchforscht und wir sehen, es stimmt mit der Schrift überein. Und deshalb sind wir Augen und Ohrenzeugen von dem geworden, was Gott in unserer Zeit gemäß seinem Wort getan hat. Und wir können mit gutem Gewissen behaupten, die Tage der Bibel sind wieder da. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich möchte noch den Gedanken betonen, lasst uns einer des anderen Lasten tragen. Lasst uns füreinander empfinden, Liebe zu Gott und Liebe zueinander haben, dass die Not des anderen deine und meine Not wird, dass wir einfach durch einen Geist zu einem Leibe zusammengetan werden, wo Christus das Haupt sein kann, von dem alle einzelnen Glieder durch sein Leben und von seinem Leben durchdrungen werden aus Gnaden, das in uns Erfüllung findet. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt sein Leben durch mich. Und er hat sein Leben für uns hingegeben. Und so schreibt Johannes, sind auch wir verpflichtet, das Leben füreinander hinzugeben. Denkt daran, nur vollkommene Liebe geht dort ein. Und das ist die Liebe Gottes, die ausgegossen wird durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und die Liebe Gottes ist zugleich die Liebe zur Wahrheit. 2. Thessalonicher 2, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben, hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesandt. Die Liebe zu Gott, zu seinem Wort und zueinander. Dann ist die Verbindung da. Und das Wort hat uns überzeugt. Nicht ein Prophet, nicht ein Prediger. Gott hat uns durch sein Wort überzeugt. Und deshalb danken wir ihm und wollen gemeinsam seinem Namen die Ehre geben. Er meint es gut mit uns und dafür sind wir ihm dankbar. Gelobt und gepriesen sei der Herr, der allmächtige Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam danken. Heute bitten wir einfach darum, dass wir gemeinsam unsere Stimmen erheben und Gott dem Herrn danken. Wer sagt einen Chorus, den wir noch vorher singen können? Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir.
Lob, Ehre, Preis, Ruhm. Thank you.
und Schwestern, wenn der Herr uns am Tage des Heils geholfen hat, wollen wir jetzt von Herzen gemeinsam dafür danken. Ewig treuer Gott, wir erheben gemeinsam unsere Stimmen. Wir haben dein Wort durchforscht, die heilige Schrift, das ewig bleibende Wort Gottes. Es ist so, wie du es gesagt hast. Wir danken dir, wir beten dich an, wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Habe du deinen Weg mit uns allen. Rette, heile, befreie und segne. Taufe, taufe mit Heiligem Geist und mit Feuer. Halleluja, Halleluja, Halleluja. O Christ sei Gott, rühmet, rühmet den Herrn. Preiset, preiset ihn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Würdig, würdig, würdig bist du. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Segne, segne. Schenk Offenbarung. Überzeuge du, überzeuge du. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Preis, preis deine, preis deine Liebe. Preis deine Liebe. Preis deine Liebe. Halleluja, Halleluja. O Gott, o Gott, o Gott. Halleluja. Halleluja, Halleluja, mein Gott, Halleluja, 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 preis sei Gott, o Geist des Herrn, rausch und wirke, wir, Halleluja. Halleluja, Halleluja, o Gott, o Gott, o Gott, Halleluja, 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 preis, preis deine Liebe, preis deine Liebe. Halleluja. Oh Gott. Singen wir in Chorus Gnade. Und vielleicht haben die Schwestern doch noch ein Lied, das sie noch singen könnten. Kommt dann nach vorne. Lasst uns in Anbetung, in Danksagung verbleiben. Gott hat Großes aus Gnaden getan. Die Herausrufung ist genauso Realität, wie der Ruf zur Bekehrung Realität war. Halleluja. Gnade, Gnade.
Gnade, Gnade. Da du anderen Gnade zeigest,
gehe nicht vorbei. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Gib mir an dem Thron der Gnade meinen Schmerz, sieh ihr Knie tief in Buße, tröste doch mein Herz. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du anderen Knappen zeigest. Verlangen, fällst der Ewigkeit. Bei dir bin ich einmal sicher, jetzt und alle Zeit. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da Trostes Quelle, Sünden bringst du heil. Sei der Friede meines Herzens, werd mein ganzes Teil. Heiland, Heiland, höchstes Herzchen schrei, da
das nehmen wir jetzt für uns direkt in Anspruch. Und ich bitte darum, die Häupter zu neigen, Augen zu schließen, Herzen zu öffnen. Haben wir besondere Gebetsanliegen in unserer Mitte? Hebt die Hand. Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Der Zeitpunkt ist da, Gott im Glauben bei seinem Wort zu nehmen und die Verheißungen als Realität zu empfangen. So begann das Neue Testament mit Realität dessen, was im Alten verheißen wurde. Im Alten steht geschrieben, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Im Neuen ist das Werk vollbracht. Es ist geschehen. Er hat gerettet. Er hat geheilt. Gelobt und gepriesen. Sei unser Herr. Bruder Russ will noch ein paar Worte an uns richten und dann mit uns beten.
Lob und Dank sei unserem Gott.
Mein.
Wieder für sein teures und heiliges Wort, das er an uns gerichtet hat in diesem Abend. Ich denke, wir sind alle froh und dankbar. Möge der Herr uns segnen, auch in der Zwischenzeit, auch in der Nacht. Mögen wir verbleiben im Geiste und im Gebet, dass wir morgen wiederkommen, um aufs Neue zu hören, was er uns zu sagen hat. Ja, er ist ja unser himmlischer Vater.
Amen.
Und wir sind sein Volk. Und er weiß, was wir benötigen. Wir sind dankbar. Nun wollen wir noch den Herrn bitten für all die, die Anliegen haben. Treuer himmlischer Vater, du hast gesehen die Hände, du hast gesehen die Herzen, o Herr. Du weißt, was alle benötigen, Herr. Wir können ja nichts geben, Herr, aber du kannst alles wohl machen, Herr, im Leben dieser Geschwister, Herr. Schenk Gnade, treuer Gott. Wir bitten darum in deinem herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Auch, Herr, die Anliegen, die hier vor uns liegen, Herr. Du kennst die lieben Leute, Herr. Du weißt, alles wohl zu machen, Herr. Gelobt und gepriesen sei dein herrlicher und wunderbarer Name. Halleluja. Halleluja dir, dem Lamm von Golgatha. Halleluja. 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 Lasst uns singen, glaube nur, Amen. Glaube nur.
Amen.
Glaube nur.
Glauben wir von ganzem Herzen. Er hat zugesagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, will er mitten unter ihnen sein. Und wir sind so viele und wir glauben, er ist in unserer Mitte. Er hat uns gesegnet durch sein teures und heiliges Wort. Gelobt sei sein herrlicher Name. Amen.
Amen.
Nun sei